Der Trailer geht nicht ab. Dann erklärst du Ihnen kurz, wo wir sind, was wir machen. Es ist 19.06 Uhr und es ist schon wieder ein Jahr vorbei. Es ist Filmfestivalzeit in Cottbus, der 22. Jahrgang mittlerweile. Und in den kommenden zwei Stunden sind wir hier im Glätthaus in Cottbus und haben wirklich dicke Bretter zu bohren. Der 22. Jahrgang hat es in sich. Ich muss das nicht allein bewältigen. An meiner Seite ist Peter Blochwitz, Kulturredakteur bei der Lausitzer Rundschau. Du bist ein Begleiter dieses Filmfestivals von Anfang an, glaube ich, Peter.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, ich habe auch schon eine Inventarnummer beim Festival. Also lange mache ich das dann schon.
Und hast dich mit dem 22. Jahrgang schon intensiv beschäftigt? Hast Filme gesehen und weißt, worauf du dich da einlässt in der kommenden Woche?
Ich denke, ich habe ein bisschen einen Eindruck gekriegt und ich bin guter Dinge, was das diesen Jahrgang betrifft. Also ich habe da schon ein paar Knaller gesehen, also doch.
Okay,
ich bin gespannt.
Und Sie zu Hause werden erfahren, was dieser 22. Festival-Jahrgang zu bieten hat. In den kommenden zwei Stunden hier live aus der Kneipe im Glätthaus. Kommen Sie vorbei, wenn Sie in der Nähe sind. Es sind viele wichtige Leute da, die Sie in der kommenden Woche vielleicht nicht mehr sehen, weil Sie ständig zwischen den Filmlocations hin und her switchen. Jetzt hoffe ich, dass wir die erste Musik hören.
Das Radio 1 und Rundschau Spezial zum Festival des osteuropäischen Films. Mit Jan Vesper und Peter Blochwitz.
Und damit herzlich willkommen aus dem Glätthaus in Cottbus nochmal. Wir sind live da. Kommen Sie vorbei, gucken Sie sich das an. Wir haben zwei wichtige Leute da, dieses Filmfestivals. Die, wenn nicht die wichtigsten, natürlich den Festivaldirektor Roland Rust und den Geschäftsführer des Filmfestivals Cottbus, Jörg Ackermann. Roland, es ist wieder ein Jahr vergangen. Die Stadt ist in Blau getaucht. Die Stadt rollt für euch den blauen Teppich aus. Was hat dieser 22. Festivaljahrgang zu bieten? Ihr spannt ja einen wahnsinnig großen Bogen in diesem Jahr. Wie ist das zu bewältigen?
Ich glaube, da reichen selbst die zwei Stunden nicht, die wir jetzt hier glücklicherweise für die Live-Sendung haben. Also da haben wir oder ich in dem Moment und auch das Publikum nachher die Qual der Wahl. Also wir haben ja so viel schöne Sachen vorbereitet. Das sind ja weit über 150 Filme aus insgesamt nicht weniger als 36 Ländern. Das muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen. Diese Länder findet man ja ansonsten fast nie im Kinoalltag. Das gibt es wirklich nur bei uns zu sehen. Und wenn man so ein Leitmotiv sagen wollte für den Jahrgang, könnte man sagen, von der Lausitz bis nach Lateinamerika und dazwischen das Beste, was ganz Osteuropa zu bieten hat.
Nach Iberoamerika, genau gesagt, das schreit nach Aufklärung. Ist da irgendwas an mir vorbeigegangen? Warum spricht man jetzt nicht mehr von Lateinamerika, sondern von Iberoamerika?
Ja, da haben wir auch dazu lernen dürfen durch unsere Partner, das Instituto Cervantes, einer unserer vielen neuen Partner, die das Festival jetzt unterstützen, in Berlin ansässige. Und die haben uns aufgeklärt, das wäre doch nun wirklich der politisch korrekte und auch wissenschaftliche Begriff. Es gibt ja auch so iberoamerikanische Institute und das haben wir dann auch schon alles mitbekommen. Gemeint ist damit natürlich Ibero, also die iberische Halbinsel. Es meint mehr als nur Süd- oder Lateinamerika, wie man gemeinhin sagte. Also auch Spanien und Portugal sind dabei. Und eben der gesamte mittel- und südamerikanische Raum, sage ich ja mal im Allgemeinen. Und da geht es wohl darum, dass man mit dem Begriff vermeiden will, dass es gibt einige wenige nicht latinisierte Sprachinseln in diesem Raum. Die wären dann ja offiziell nicht mit erfasst. Und es ist auch eine Referenz an die Ureinwohner dort, deren Sprache natürlich nicht latinisiert ist. Insofern wäre das, ist es ein bisschen das Kolonial Image des Lateinamerika, was man damit jetzt ablegen will.
Aber was hat Osteuropa eigentlich mit Iberoamerika zu tun? Das ist für mich die Überraschung.
Das finde ich ist auch eine spannende Frage. Das haben wir uns selber auch die Frage gestellt, denn das Institut, ich hatte es erwähnt, ist auf uns zugegangen, wollte uns unterstützen, hat bemerkt, wir haben doch eine neue Sektion ins Leben gerufen vor wenigen Jahren, Global East, das heißt, wir wollten die Spuren Osteuropas im Kino der Welt zeigen und sie meinten, warum nicht einmal speziell auch der iberoamerikanische Raum? Wir dachten, naja, schauen wir mal, ob wir da auch genügend finden werden. Am Ende sind wir sehr fündig geworden. Wir haben wunderbare Filme, sind alles ganz aktuelle Arbeiten aus den letzten ein bis zwei Jahren, die fast komplett ihre Deutschlandpremiere in Cottbus jetzt erleben werden. Und es sind natürlich Filme, die mit unserem Gegenstand, mit unserer Region Osteuropa zu tun haben, in verschiedenster Weise. Also zum Beispiel haben wir zwei spanische Filme im Programm von sehr bedeutenden Regisseuren dort, die sich nach Russland bewegen und eine geschichtliche Episode aus dem Zweiten Weltkrieg, die ja, außerhalb Spaniens, wo fast völlig in Vergessenheit geraten ist, die sogenannte Blaue Division, das waren Freiwillige unter Franco, die an der Seite der deutschen Wehrmacht für Hitler in Russland Feldzug gezogen sind. Wir haben aber auch andere Filme gefunden, die sehr heutig angesiedelt sind, wo also zum Beispiel polnische Familien bis in entlegene argentinische Provinzen deren Weg verfolgt wird.
Es ist also abzusehen, dass diese Global East-Reihe dann doch auch ihre Fortsetzung findet.
Das ist unsere Absicht, denn wir sind ermuntert worden durch den Erfolg, also was wir an Filmen gefunden haben. Es gibt diese Filme, es gibt diese Spuren. Osteuropa ist ja auch kein Ghetto, das wir künstlich mit einer Mauer noch einmal nachträglich einmauern wollen. Es gibt diese filmischen Beziehungen von Osteuropa zu den anderen Kinematografien in allen Kontinenten genau genommen und umgekehrt auch. Und da haben wir genügend Stoff für künftige Jahre und wir überlegen, ob wir dann auch mal andere Regionen, wenn das, je nachdem wie das in diesem Jahr ankommt, vielleicht auch mal die ganzen Commonwealths, die englischsprachigen Länder oder die französischsprachigen Länder. Und da haben wir noch jede Menge Ideen.
Also mit dem Cottbuser Filmfestival rund um die Welt. Jörg Ackermann, wir haben miterlebt, wie dieses Festival groß geworden ist, wie es laufen gelernt ist, wie es auch erwachsen geworden ist. Wo steht es denn jetzt in seinem 22. Jahr?
Ich will erst noch mal schnell auf meinen Vorredner reingehen. Das war ein schönes Versprechen, sozusagen im doppelten Sinn. Roland Lust, machen wir doch Lust
auf... Habe ich Lust gesagt?
Machen wir doch Lust hoffentlich auf ganz viele osteuropäische Filme und Lust auch hoffentlich auf eure Werbung. Ich möchte mich hiermit auch nochmal bedanken, dass ihr als Medienpartner schon so lange beim Filmfestival seid.
Dann freue dich auf die nächsten Versprecher auch in diesen 2 Stunden.
Wunderbar, mal sehen, was du aus Ackermann machst. Ja, das Festival ist sozusagen seit mehreren Jahren inzwischen wirklich angekommen in der Stadt. Darüber freuen wir uns sehr, sind auch stolz. Wir sind das größte internationale Kulturevent im Süden von Brandenburg. Haben wir lange daran gearbeitet. Jetzt ist es so, wir hoffen, dass wir ganz viele Besucher wieder damit erreichen, dass noch mehr dazukommen. Es gibt viele, die extra Urlaub machen, die aus den Ferien kommen und. Aber wir wollen natürlich auch neue Menschen erreichen.
Gibt es denn neue Superlative in diesem 22. Jahr?
Machen wir eigentlich immer ganz ungerne, aber wir haben, glaube ich, die meisten Premieren, bin ich richtig? Das ist nicht mein Gebiet, das muss Roland nachher ordentlich machen, aber ich glaube, wir zeigen die meisten Erstaufführungen in Deutschland und überhaupt als Festival hier in Cottbus.
Also Roland, Lust, Rust, klärt nochmal auf.
Ich kann das nur unterstreichen. Das ist uns glücklicherweise zugefallen. Wir kämpfen natürlich um diese Premieren und wir bekommen sie auch mittlerweile. Wir haben wirklich so viele Premieren wie noch nie zuvor. Ganz, ganz viele, fast alle Filme, die wir aus den aktuellen Jahrgängen haben, sind inzwischen Deutschland-Premieren. Im Wettbewerb sowieso, da ist das schon die Voraussetzung, um in den Wettbewerb aufgenommen zu werden. Aber auch viele internationale Premieren und auch sogar einige Weltpremieren haben wir im Programm. Und was auch noch ein Superlativ ist, wir haben so viele Programmplätze wie noch nie. Das heißt, wir bieten noch einmal mehr Programm an, als in den Vorjahren das eh schon der Fall war.
Und es gibt in diesem Jahr auch eine sehr spannende Retrospektive. Das werden wir auch noch beleuchten im Laufe dieser Sendung. Vielen Dank erstmal bis dahin, Roland Rust und Jörg Ackermann. Dankeschön.
Das Radio 1 und Rundschau Spezial mit Jan Vesper und Peter Blochwitz.
Um 19.25 Uhr live aus dem Cottbuser Glätthaus und wir schauen heute schon mal, was der 22. Festivaljahrgang zu bieten hat. Am kommenden Dienstag wird das Cottbuser Filmfestival eröffnet und es spannt in diesem Jahr einen sehr weiten Bogen und zwar bis nach Latein oder Iberoamerika, wie wir gelernt haben. Dafür gibt es die Sektion Global East und deren Kurator Bernd Buder ist jetzt bei uns am Telefon. Guten Abend, Herr Buder.
Guten Abend, guten Abend.
Sie sind in Berlin, noch in Berlin. In der nächsten Woche sind Sie natürlich in Cottbus, deswegen heute am Telefon. Herr Buder, welche osteuropäischen Spuren haben Sie denn in Richtung Westen gefunden?
Ja, wir sind ja an diesen Spuren schon seit 2 Jahren dran. Und dieses Jahr haben wir besonders viele Spuren gefunden in spanischsprachigen Ländern. Wir hatten ja in den letzten Jahren schon einige Filme mit osteuropäischen Spuren aus Portugal. Diesmal haben wir Spuren gefunden in Südamerika, in Argentinien und in Spanien. Insbesondere, was ganz interessant ist, einige Filme, die sich mit gemeinsamen geschichtlichen Ereignissen beschäftigen. Das wäre zum Beispiel 2 Filme, die im Zweiten Weltkrieg spielen, beide gemacht von spanischen Regisseuren. Einmal geht es darum, um nicht ganz freiwillige Soldaten, spanische Soldaten der Blauen Division an der Seite Hitlers in der Sowjetunion gekämpft haben. Und auf der anderen Seite geht es um Kinder, die vor den Bombenangriffen der deutschen Luftwaffe aus Spanien flohen und ihr Zuflucht gefunden haben in Russland und dort vom Zweiten Weltkrieg wieder eingeholt wurden.
Und gibt es denn auch Spuren, osteuropäische Spuren in Argentinien beispielsweise oder, wie ich mitgekriegt habe, offenbar auch in Kuba?
Ja, auch in Kuba. Das ist ganz interessant. Wir haben einen Film dabei. Das ist der Film eines serbischen Dokumentarfilmregisseurs. Der hat vor 2 Jahren ein Jahr an der Filmhochschule in Havanna gelehrt und hat die Chance genutzt, über das Land zu fahren und die Provinz in Kuba zu porträtieren. Das ist ganz interessant, weil er hat mir damals gesagt, er hat den Untergang Milosevic und den Untergang des Sozialismus in Jugoslawien beobachtet. Und in Kuba war er dabei, erneut Zeitzeuge einer sich abzeichnenden Wende, das ist noch nicht so eingetroffen, aber doch gesellschaftlicher Veränderung zu werden.
Ja, Herr Bruder, wie muss man sich diese Spurensuche denn vorstellen? Wie sind Sie da genau vorgegangen? Das ist ja doch ein sehr, sehr weites Feld.
Es ist ein weites Feld. Am ehesten findet man das natürlich bei den osteuropäischen Kollegen. Wir sind ja sehr viel unterwegs auf fast allen nationalen Festivals in Osteuropa und auch auf Festivals, die sich übernational mit dem osteuropäischen Film beschäftigen. Da gibt es natürlich Kontakte vieler dieser Filme, die in Lateinamerika oder von lateinamerikanischen, spanischen Regisseuren entstanden sind. Die sind in Koproduktion mit osteuropäischen Ländern und Produzenten entstanden. Da findet man schon einiges. Es gibt die Festivals in Osteuropa sind natürlich auch interessiert, zu zeigen, was wird im Ausland, im westlichen Ausland, auf anderen Kontinenten über Osteuropa gedreht. Wie wird die Situation bei uns kommentiert? Und das ist immer der erste Ansatzpunkt, dafür nicht zu werden. Wir haben natürlich auch Kollegen, die im spanischsprachigen Bereich unterwegs sind. Ein Kollege, der auch in Cottbus die Reihe moderieren wird, Wolfgang Ramdorf, der hat uns da viel geholfen mit Kontakten und auch Tipps. Und auch das Instituto Cervantes, mit dem wir die Reihe zusammen organisiert haben, die haben uns auch mit Kontakten und dann auch teilweise Rat und Tat zur Seite gestanden.
Wie haben Sie es geschafft, eine Klammer rumzubekommen dann um dieses Thema und diese Sektion dann sozusagen wasserdicht und vorführfertig zu machen?
Ja, das ist immer so ein bisschen vom Zufall abhängig. Man denkt sich ja, am Anfang hat man so eine Arbeitshypothese und denkt sich, oh toll, Südamerika und Osteuropa. Dann sucht man nach den Filmen, manchmal gerät man auch ein bisschen ins Straucheln. Und zum Schluss hat sich dann doch ergeben, dass es eben diese geschichtlich-gesellschaftlichen Beobachtungen erneut, muss man sagen, im Vordergrund stehen. Also das scheint ein ganz starker Faktor zu sein, nicht nur des osteuropäischen Kinos, sondern auch des lateinamerikanischen und offensichtlich auch des zeitgenössischen spanischen Kinos, sich verstärkt mit Geschichte und Gesellschaft zu beschäftigen.
Darf man als Kurator einer Reihe eigentlich einen persönlichen Lieblingsfilm haben?
Natürlich darf man haben. Das wäre bei mir sind es dann eigentlich fast alle Filme. Eigentlich sind es 2 Filme. Ich fand ganz toll den argentinischen Germania. Mhm. Das ist eine Beobachtung, eine sehr, sehr, sehr Understatement, beobachtet mit viel Understatement aus der argentinischen Provinz. Eine armen Region, wo vor 100 Jahren Familien aus Wolgadeutsche Familien hingezogen sind. Und die werden in der Gegenwart beobachtet. Ein anderer sehr schöner Film, auch in Argentinien entstanden, ein polnischer Regisseur, der beobachtet, wie eine Frau mit ihrem Sohn in die argentinische Provinz geht, um dort Polnischunterricht zu geben. Ein sehr extravagantes Thema. Also Polnischunterricht in einem argentinischen Dorf, ebenfalls in der Provinz, wo viele Polen leben.
Wir empfehlen also die Sektion Global East beim Filmfestival Cottbus in der kommenden Woche. Das ganze Programm können Sie übrigens nachlesen bei www.filmfestivalcottbus.de. Sie kommen auch über die Homepage von Radio 1 dran. Das war Bernd Buder, der Kurator von Global East. Ihnen in der kommenden Woche viel Spaß beim Filmfestival und Dankeschön für das Gespräch.
Danke.
Das Radio 1 und Rundschau Spezial zum Festival des osteuropäischen Films. Mit Jan Vesper und Peter Blochwitz. Und dieses
Festival wäre natürlich nichts ohne die vielen, vielen Menschen hinter den Kulissen, von denen man gar nicht ahnt, dass es sie gibt. Aber man sieht zum Beispiel immer zum Filmfestival große Limousinen durch Cottbus fahren. Und es gibt eine Dame, die in diesem Jahr zum ersten Mal die Chefin dieses Shuttle Service ist, nämlich Katharina Krüger. Wie wird man denn zur Chefin dieses Shuttle Service?
Na, ich habe in den letzten 5 Jahren anscheinend einen guten Eindruck hinterlassen als Fahrerin und Andrea Stein hat mich diesmal gefragt, ob ich dieses Jahr die Leitung übernehmen will.
Also man muss sich erstmal vom Fahrer hocharbeiten, um dann das Ganze irgendwie leiten zu dürfen.
Nicht unbedingt, aber es ist natürlich sehr hilfreich, das merke ich jetzt auch in der Planung, weil ich mich an den Orten, wo wir hinfahren, vor allem die Flughäfen und die Bahnhöfe, natürlich schon gut auskenne durch meine eigenen Erfahrungen als Fahrerin.
Nun haben Sie es ja aber da mit Kerlen zu tun, die Sie alle in der nächsten Woche noch kennenlernen werden, Ihre Fahrer sozusagen. Ist das wirklich noch so eine Männerdomäne, Auto mit dem Auto durch die Gegend fahren? Oder welche Aufgabe haben Sie da konkret?
Also ich selber werde gar nicht mit dem Auto fahren, weil ich die ganze Zeit hinterm Schreibtisch sitzen werde und auch jetzt schon sitze, um die Fahrten zu planen, um die Fahrer rechtzeitig loszuschicken zu den Flughäfen und zu den Bahnhöfen. Als Fahrerin selbst merkt man, dass es eine Männerdomäne ist. Das kriegt man.
Woran merkt man das?
An der Reaktion von den Gästen. Also oft sind Gäste völlig überrascht, dass sie von einer Frau abgeholt werden. Oft war es auch so, dass man den Gästen dann die Koffer abnehmen wollte, wie wir das auch machen sollen und wollen. Und gerade Männer das dann nicht zugelassen haben, sondern selber die Koffer ins Auto getragen haben.
Das ist doch ganz freundlich noch. Also die Reaktion ist doch sehr sympathisch. Aber es gab jetzt niemanden, der gesagt hat, nee, also von einer Frau möchte ich mich nicht fahren lassen.
Nee, habe ich noch gar nicht erlebt. Also immer die Überraschung war immer sehr positiv. Also,
ja. Wie groß ist denn Ihre Truppe?
Wir sind 16 Fahrer, davon ist eine Frau und 15 Männer.
Okay. Und welche Aufgaben haben Sie genau? Sie haben schon gesagt, Sie müssen also die Gäste vom Flughafen unter anderem abholen in Berlin. Und dann haben Sie ja wahrscheinlich auch die gesamte Organisation hier im Stadtgebiet irgendwie zu bewältigen.
Genau so ist es. Also wir planen jetzt sozusagen schon ein, welche Gäste wann ankommen. Die Informationen haben wir von der Gästebetreuung. Und den Plan kann ich jetzt sozusagen schon erstellen. Das ist die Vorarbeit. Und während des Festivals muss ich natürlich gucken, dass alles reibungslos abläuft, dass die Fahrer pünktlich an den Flughäfen sind. Aber es ist natürlich auch sehr viel Shuttlebetrieb innerhalb der Stadt zu empfängen, zu Veranstaltungen, zur Eröffnungsveranstaltung, zum Beispiel im Theater.
Wer ist denn überhaupt berechtigt, Ihren Shuttle-Service in Anspruch zu nehmen? Also welches Bändchen, welche Farbe muss man tragen, um dann sagen zu können, ja, jetzt möchte ich aber mal dahin?
Naja, das ist ein hochkomplexes Feld, auf das ich gar nicht so doll eingehen kann. Oder da müssen Sie die Gästebetreuung nochmal fragen. Ich bekomme ja nur die Namen geliefert. Das sind natürlich Jurymitglieder, das ist ganz klar. Internationale Gäste. Wie genau sich das aufteilt, weiß ich eigentlich gar nicht so.
Ja. Okay. Und wie spielt sich das dann genau ab? Also gibt es da auch möglicherweise die Variante, dass jemand sagt, oh, jetzt habe ich mich extrem verfahren, ich stehe jetzt hier in Branitz, wie komme ich jetzt zurück irgendwie zu dem Hotel, in das ich wollte, was die Fahrer betrifft?
Normalerweise passiert es nicht, weil wir ein Navi in fast allen Autos haben. Obwohl das Beispiel mit Branitz ganz gut ist, weil da ist es mir selber tatsächlich mal passiert.
Ach, das wollen wir jetzt hören.
Naja, das war so ein Hintereingang vom Branitzer Park. Aber man ruft dann halt an bei der Gästebetreuung oder eben bei der Fahrerkoordinatorin oder Fahrerkoordinator und kriegt dann halt Hilfe aus dem Festivalzentrum und irgendwie findet man immer seinen Weg.
Das heißt, der Job ist eng verzahnt mit der Gästebetreuung und die Chefin der Gästebetreuung haben wir jetzt da, nämlich Michaela Pnatschekova. Guten Abend. Was ist denn genau Ihr Job beim Filmfestival und wann beginnt der eigentlich? Das muss doch dann auch einen großen Vorlauf geben bei dem großen Pool an Gästen, die dieses Festival hat.
Also wir sind dieses Jahr zu zweit als Leitung der Gästebetreuung. Ich mache es doch noch mit Lars Eisenhut. Und eigentlich muss ich sagen, dass es ziemlich gut ist, dass wir zu zweit sind, weil wir ergänzen uns sehr gut. Der Job hat angefangen im August, also Anfang August. Ich habe mich zuerst um die so VIPs gekümmert und sie eingeladen zur Eröffnung und verschiedenen Empfänge und dann langsam dann schon im August, wenn die Filme schon festgestanden sind, also nicht alle natürlich, dann haben wir schon angefangen, die Gäste zu einzuladen und
und auch mit den Eigenheiten wahrscheinlich dieser Gäste umzugehen. Also da ist wahrscheinlich auch die ein oder andere Diva dabei. Sind Sie da so ein bisschen vorbereitet, wer da kommt und welche Eigenheiten diese Gäste so haben mitunter?
Ja, natürlich. Und da müssen wir halt sehr diplomatisch mit den Gästen umgehen und sie halt zuhören, wenn sie so aufgeregte Telefonate mit uns führen und sie beruhigen, dass alles gut wird und dass wir alles uns um alles kümmern werden. Also manchmal können wir nicht alles regeln, zum Beispiel der Hurricane Sandy, wo jetzt zum Beispiel einer von unseren Gästen vielleicht nicht aus New York einfliegen kann. Also wir hoffen, dass Hurricane Sandy...
Aber er ist jetzt durch, auch in Iberoamerika ist er durch, in den USA. Also ich glaube, jetzt kann man auch wieder fliegen.
Ja, aber sie muss zuerst nach New York anfliegen und das war halt das Problem. Aber wir hoffen, dass sie halt ankommt und dass alles gut wird. Also ja, manche... Ja,
das wünschen wir Ihnen. Ich meine, Sie sind nur zu zweit, das haut mich jetzt ein bisschen um. Wie funktioniert das denn?
Also wir sind eigentlich zu dritt. Wir haben auch unsere Kollegin, die uns sehr gut unterstützt, Josefina, ohne die werden wir wirklich verloren. Ja, wir sind zu dritt. Also es ist schon ein bisschen aufwendiger, aber wir schaffen es ziemlich gut und wir sind ein sehr gutes Team dieses Jahr und ja, wir kümmern uns um mehr als 100 Filmgäste. Also es ist schon ein bisschen, wir freuen uns, dass es so viel ist und wir hoffen, dass nächstes Jahr es noch mehr wird, natürlich.
Was sind denn die kuriosesten Wünsche, die Sie erfüllen müssen von den Gästen? Gibt es da so Beispiele?
Also, ja, dieses Jahr eigentlich nicht so viele. Ich weiß, dass manchmal Menschen kommen, die zum Beispiel koscher essen wollen oder wenn sie Veganer sind. Also manchmal ist es mit diesen, mit Essen hat es ziemlich viel zu tun. Oder dass sie so spezielle Anfragen zu Hotelzimmer haben. Aber eigentlich ist es nichts, was eigentlich irgendwie geregelt sein.
Das regeln Sie alles?
Ja, also wir fragen dann Hotels und normalerweise die Hotels sind sehr also tolerant und flexibel und können halt alles besorgen, was wir brauchen. Also.
Und also diese Spezialwünsche, die kann man in Cottbus auch so leicht erfüllen? Also ich meine zum Beispiel koscheres Essen könnte ich mir vorstellen, da ist der ein oder andere Hotelier überfordert.
Aber ich denke, die sind schon da angestellt. Also die haben Konferenzen und auch verschiedene andere Gäste, nicht nur zum Festival. Also es geht schon, ja.
Und dass alles gut wird, dafür ist letztlich Michaela Pnatschekova zuständig, die Leiterin der Gästebetreuung beim Filmfestival. Und damit die Leute auch von A nach B kommen, dafür ist Katharina Krüger da, die neue Leiterin des Shuttle Service. Danke, dass Sie da waren und viel Erfolg in der nächsten Woche.
Das Radio 1 und Rundschau Spezial mit Jan Vesper und Peter Blochwitz.
Live aus dem Cottbuser Glätthaus. Das Filmfestival wird in diesem Jahr 22. Es gibt aber auch einen runden Geburtstag innerhalb dieses Festivals. Das ist nämlich die Cottbuser Filmschau. Die wird 10. Das ist ja so eine Art Vorspiel am kommenden Montag um 20 Uhr im Weltspiegel in Cottbus. Und da gibt es in jedem Jahr was Neues, was Besonderes. In diesem Jahr zum Beispiel ist zum ersten Mal die Stiftung für das sorbische Volk dabei mit einem Preis oder mit Stiftungsgeld. Sabine Sieg ist bei uns die stellvertretende Direktorin der Stiftung für das sorbische Volk. Warum sind Sie jetzt dabei? Warum engagieren Sie sich bei der Cottbuser Filmschau ausgerechnet?
Also zum Filmfestival gehört für uns ja auch die sorbische Themen. Ja? Und wir hatten also 2006 schon mal das Thema gehabt, Retrospektive sorbischer Film, wo viele sorbische Filme gezeigt wurden. Aber natürlich entstehen nicht so schnell Spielfilme oder größere Filmproduktionen. Und deshalb haben wir gesagt, müssen wir klein anfangen und mal ein bisschen anreizen, indem wir versuchen, in der Cottbuser Filmschau die Laien, Filmer zu bewegen, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Also entweder mit der Region, den Sorbenwenden, die hier wohnen, oder auch mit dem Thema Zweisprachigkeit. Und das ist uns ganz wichtig, dass solche Themen hier mit angesprochen werden. Und voriges Jahr hatte ich mir das schon mal angeguckt bei der Cottbuser Filmschau. Da waren ja zwei ganz tolle Filme dabei gewesen. Und ich habe herzlich gelacht bei dem einen und habe gesagt, also das müssen wir jetzt wirklich forcieren und einen Preis stiften.
Sie sind mit 1.000 Euro Preisgeld in diesem Jahr dabei. Kennen Sie denn schon die Wettbewerbsbeiträge?
Ich weiß, dass 16 Beiträge eingereicht wurden und die gucken wir uns am Montag alle an.
Und die Hoffnung besteht tatsächlich, dass auch die Thematik, die hier ausgeschrieben wird, also sorbische Thematik, da auch dabei ist? Oder ist das eher eine Hoffnung?
Also von zwei Filmen weiß ich es ganz genau, dass die dabei sein werden.
Also gibt es garantiert einen Preisträger.
Auf alle Fälle.
Okay, also wir merken uns Montag 20 Uhr Weltspiegel in Cottbus. Es gibt, glaube ich, keinen Vorverkauf. Das heißt, es empfiehlt sich rechtzeitig da zu sein, um zum Beispiel auch den Film von Stefanie Bock zu sehen, Gespürt. Worum geht's dabei?
Also kurz gesagt geht es ja um eine Gehörlose, die halt über Vibrationen an die Musik rankommt, also Klavier spielen lernt. Und dabei entwickelt sich auch eine besondere Freundschaft zu ihrer Lehrerin, die ein bisschen eigen ist, sage ich jetzt mal einfach. Und ja, und lernt dann halt letzten Endes Musik zu spielen. Das wissen halt die meisten gar nicht, dass Gehörlose eigentlich auch Musik spielen können.
Ist irgendwas aus ihrem Umfeld mit eingeflossen oder ist das eine erdachte Geschichte?
Da ist auch aus dem Umfeld reingekommen. Und zwar habe ich mich eigentlich mit einer Freundin unterhalten, die halt persönlich mit Gehörlosen zu tun hatte. Und haben uns so gedacht, na, wir könnten doch eigentlich mal so einen Film dazu machen. Letzten Endes hat sie sich doch in eine andere Richtung entschieden. Und ich dachte mir, das ist einfach klasse, das muss ich einfach machen.
Okay. Und wie kam es denn dazu, bei der Filmschau mitzumachen? Gab es da irgendwie eine Schwelle, wo sie sagten, okay, also jetzt bin ich soweit, jetzt gehe ich an ein größeres Publikum?
Ja, man kennt ja die Filmschau schon seit einer ganzen Weile, dass es halt eine super Plattform ist für junge Filmemacher, ihre Filme vorzustellen von einem Publikum und einer ausgewählten Jury. Und da dachte ich mir, das muss einfach sein. Also da muss ich das einreichen und ist ja auch einer meiner ersten Kurzfilme, muss ich sagen. Also daher freue ich mich da riesig, dass es gezeigt wird.
Wie kommt man denn überhaupt zum Filmemachen?
Oh, das ist eine schwere Frage. Das kam einfach irgendwann. Ich hatte ja auch ein Auslandsjahr gehabt und da dachte ich mir einfach, was machst du jetzt eigentlich beruflich? Du weißt es ja gar nicht so richtig. Aber ich habe mich schon immer für Filme interessiert und schon immer Filme machen wollen. Und da dachte ich mir einfach, na, Regie ist es einfach. Das muss ich machen, das ist einfach perfekt.
Ach, und das soll jetzt auch tatsächlich in die berufliche Richtung gehen?
Das soll auch in die berufliche Richtung gehen, ja, genau.
Ist da schon was in Arbeit? Irgendeine Bewerbung bei der Konrad Wolf in Babelsberg oder so?
Na, tatsächlich mache ich eigentlich eine Ausbildung bei einer Konkurrenz, sage ich mal. Und da entwickelt sich das eigentlich, da habe ich auch Kamera gelernt und Schnitt und so weiter. Und das
vermute mal bei LTV, oder? Das kann man ruhig sagen.
Ja gut, ich dachte, wusste nicht, ob ich das sagen konnte. Aber
wir dürfen alles sagen.
Naja gut, ja, ich arbeite bei LTV und da hat sich das auch so formatiert und wo ich dann auch versuche, erstmal Kurzfilme zu machen, um dann zu sehen, wie es weitergeht. Also immer versuchen, weiterzukommen, bei anderen Produktionsfirmen vielleicht auch mal Praktikum zu machen, sowas halt.
Gibt es denn da eigentlich auch Vorbilder an Regisseuren?
Ja, James Cameron und Tim Burton wären meine Favoriten.
Also wir fangen ganz klein an.
Ja, genau. Ja, okay. Oder halt deutsche Regisseurin Tom Tykwer war.
Frau Sieg, wenn Sie auf dieses Filmfestival insgesamt gucken, also neben der Filmschau, welche Bedeutung hat es denn für die sorbisch-wendische Minderheit hier in der Region? Wird es überhaupt wahrgenommen? Haben Sie da irgendwie einen Rücklauf?
Also ich bin ein ganz großer Liebhaber von dem Filmfestival, schon seit vielen Jahren. Zusammen mit meinem Mann gehen wir regelmäßig in mindestens 5 bis 10 Filme, je nachdem, wie die Zeit reicht. Und wir projizieren das immer weiter und werben auch Leute, dass sie das alle nutzen. Also weil das ist ja eine ganz tolle Sache, was Cottbus hier bietet mit diesem Filmfestival des osteuropäischen Films. Und es ist für Sorben schon auch wichtig. Also gerade was jetzt aus Osteuropa hier gezeigt wird, ist ja oftmals auch eine verwandte Problematik mit Minderheiten. Das kommt ja in einigen Filmen auch vor oder mit Zweisprachigkeit, also Bikulturalität und so. Also das ist schon ein wichtiges Thema und das soll ruhig noch weiter in die Öffentlichkeit kommen. Also
aber schafft es das Festival denn, diese Brücke auch zu schlagen?
Ich finde ja, auf alle Fälle.
Okay, also dann wünschen wir zunächst mal viel Erfolg bei der Cottbusser Filmschau am kommenden Montag. Da sind Frau Sieg und auch Frau Bock. Wir wünschen Ihnen, dass Ihr Preisgeld, die 1000 Euro, gut angelegt ist, die von der Stiftung für das sorbische Volk. Und Stefanie Bock natürlich toi, 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 dass es mit einem der vorderen Plätze dann auch klappt mit dem Wettbewerbsbeitrag Gespürt. Danke, dass Sie beide da waren.
Das Radio 1 und Rundschau Spezial zum Festival des osteuropäischen Films. Mit Jan Vesper und Peter Blochwitz.